Es ist 8 Uhr.
NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg.
Fahrgäste sind offenbar gut auf den Hochbahnstreik eingestellt. Im Nahen Osten eskaliert die Lage rund um das weltgrößte Gasfeld. Hamburg will mehr Bauanträge für Wohnungen auf den Weg bringen. Das Wetter: Sonne, Wolken und 15 Grad maximal. In Hamburg wird der Nahverkehr wieder bestreikt. Dem Verdi-Aufruf sind heute viele Mitarbeitende der betroffenen Hochbahn gefolgt. U-Bahnen fahren gar nicht. Die Hochbahn arbeitet gerade an einem Notfahrplan für ihre Busse, um zumindest einige Hochbahnlinien auf die Straßen schicken zu können. Die vielgenutzte Metro-Buslinie 5 soll zumindest vereinzelt fahren. Die anderen Busbetreiber, die in Hamburg unterwegs sind, sind nicht betroffen. Die VHH-Busse etwa fahren normal. Unser Stadtreporter Carsten Seekund hat sich am Bahnhof in Barmbek umgeschaut.
Heute Warnstreik, kein U-Bahn-Betrieb, steht auf den Zugzielanzeigern der Bahnsteige. Aber nur wenige uninformierte Fahrgäste irren hier herum. Die meisten hatten sich vorab informiert und nach Alternativen gesucht.
Ich wusste das vorher. Radio, Fernsehen, Handy. Also insofern kann man sich drauf einrichten.
Viertelstunde länger mit dem Scooter hierher und dann fertig. Alles gut. Man kann das planen und man kommt trotzdem zur Arbeit.
Ja, ich bin gerade aus Versehen aus der S-Bahn ausgestiegen, um in die U-Bahn umzusteigen.
Ich stehe hier ganz verzweifelt und suche einen Bus. Ich lasse mich wahrscheinlich von jemandem abholen und dann fahren.
Es ist nur ein bisschen zu Fuß gehen, also für mich persönlich ist es nicht so schlimm. Sollen sie streiken, wenn es nötig ist, dann ist gut.
Denn auch die Hochbahnbusse fahren heute nicht. Wer kann, steigt auf die S-Bahn um. Die meisten Züge dort sind erkennbar voller als sonst. Wieder andere wechseln aufs Fahrrad oder lassen sich von Freunden und Angehörigen im Auto mitnehmen.
Und alle Infos zum Warnstreik bei der Hochbahn gibt's auch in der NDR Hamburg App. Im Iran-Krieg bombardieren sich die gegnerischen Seiten weiter. Der Iran hat die Gasindustrie in Katar angegriffen, Israel den iranischen Teil des Gasfeldes South Pass. US-Präsident Donald Trump droht damit, er werde das gesamte Gasfeld in die Luft sprengen, sollte der Iran seine Angriffe auf den katarischen Teil des Feldes nicht stoppen. Uwe Lüb beobachtet die Entwicklung für uns aus dem ARD-Studio in Istanbul. Wie ernst muss der Iran diese Drohungen von Trump denn nehmen?
Na, ich denke schon, dass man die im Regime ernst nehmen muss. Und man hat ja entsprechende Erfahrungen schon gemacht, wenn wir an vergangenes Wochenende denken. Da ist die Insel Khark bombardiert worden, viele Ziele. Die USA sprechen von 90 Bomben, die dort eingeschlagen sind. Und diese Insel hat eine zentrale Bedeutung für die Ölwirtschaft Irans. Nichtsdestotrotz sind ja in der Nacht die Angriffe weitergegangen, eben auch Angriffe des Irans auf Ziele in den Golfstaaten. Und auch der katarische Teil dieses Ölfeldes ist ja dabei getroffen worden. Und auf der anderen Seite gehen auch die iranischen Angriffe auf andere Ziele in Golfstaaten weiter. Es heißt ja immer, die USA seien selber schuld, weil das US-Militär sich in bevölkerten Gegenden verstecke. Und da müsse man dann halt dort angreifen, um sie zu treffen, so sagt es der Außenminister Abbas Araghchi wiederholt.
Welche Bedeutung hätten denn weitere Angriffe auf das Gasfeld South Pars für den Iran?
Also für den Iran wäre das eine Katastrophe. Das ist sozusagen das Herz der iranischen Wirtschaft respektive der Versorgung. Wir reden ja über ein riesengroßes Gasfeld. 20% der weltweiten Gasvorkommen sollen dort sein. Es gilt als das größte der Welt. Der kleinere Teil wird von Iran ausgebeutet, der größere Teil dieses Gesamtfeldes von Katar. Aber für den Iran ist das von entscheidender Bedeutung. Möglicherweise gibt es auch Lieferengpässe, die hervorgerufen werden, denn 30% der Förderkapazitäten in South Pars sollen betroffen sein. Und das führt dann eben zu entsprechenden Engpässen und Exportbeschränkungen. Übrigens möglicherweise auch Richtung Türkei, weil die Türkei durchaus iranisches Gas bezieht.
Uwe Lüb zur Lage in Nahost. Und wegen der steigenden Ölpreise infolge des Iran-Kriegs plant die Bundesregierung ja strengere Regeln für Tankstellen und für Mineralölkonzerne. Dazu zählt, tanken sollen nur noch einmal am Tag um 12 Uhr die Preise erhöhen dürfen. Und heute berät der Bundestag erstmals darüber. Hamburg will Bauanträge schneller genehmigen. Das ist ein Ziel des neuen Bündnisses für das Wohnen. Ein anderes: die Zahl der Baugenehmigungen soll wieder deutlich steigen auf 10.000 pro Jahr. Darauf haben sich Senat, Bezirke und Wohnungswirtschaft verständigt. Reinhard Postelt.
Kein Senat, der nicht schnellere Baugenehmigungen verspricht. Doch jetzt tut sich wirklich was. Hamburgs Bauämter verzichten aufs Papier. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein.
Wir haben jetzt eine Volldigitalisierung vor 2 Jahren in das Verfahren eingezogen. Danach hatten wir noch einen leichten Anstieg an Bearbeitungszeiten. Jetzt sind sie aber deutlich schneller geworden. Wir sind jetzt in unseren Zielzahlen.
Knapp 6 Monate dauert die Genehmigung von Bauanträgen. Wartezeit, die Geld kostet. Künftig sollen Bauträger und Bauamt vor Einreichen der Anträge zusammensitzen und Unmögliches vorher ausschließen. Schnell müssen wieder 10.000 Wohnungen jährlich her, weiß Karen Pein.
85% der Hamburgerinnen und Hamburger sind mit ihrer Wohnung und ihrem Wohnumfeld zufrieden. Aber 15% sind das nicht. Und das sind die, die kein Angebot finden. Und um die müssen wir uns kümmern.
Dafür will das Bündnis bis 2030 wieder 10.000 Baugenehmigungen schaffen. Zuletzt waren es 6.700.
Ende Juni ist Schluss. Dann schließt das katholische Krankenhaus Großsand in Wilhelmsburg nach 76 Jahren. Wie es weitergeht, das ist immer noch offen. Jetzt erhöht die Sozialbehörde den Druck auf das Erzbistum Hamburg. Jörn Strehler-Pohl.
An dem Standort soll eigentlich eine neue Stadtteilklinik entstehen. Deshalb will die Stadt Grundstück und Liegenschaften vom Erzbistum übernehmen. Weil sich beide Seiten aber noch nicht einig sind über den Verkaufspreis, denkt die zuständige Sozialbehörde nach eigenen Angaben inzwischen über einen Plan B nach. Und das bedeutet, dass sie alternative Standorte für die Stadtteilklinik in Wilhelmsburg sondiert, falls die Gespräche mit dem Erzbistum scheitern. Ziel sei der Aufbau eines modernen Gesundheitsstandortes mit einer, so wörtlich, bedarfsgerechten und wohnortnahen Versorgung. Großer Streitpunkt ist allerdings, dass keine zentrale Notaufnahme geplant ist. Das Erzbistum versichert, die Stadt bei ihren Bemühungen um den Aufbau der Stadtteilklinik zu unterstützen. Es hatte gestern die Schließung von Großsand offiziell bekannt gegeben. Für die noch rund 350 Beschäftigten soll es einen Sozialplan geben.
Bogenschießen auf der Binnenalster, Radrennen durch die Speicherstadt. Die Wettkampfstätten für mögliche Olympische Spiele in Hamburg stehen fest. Aber wo sollen die Athletinnen und Athleten während der Spiele trainieren? Die Stadt will dafür zahlreiche Hamburger Sportanlagen modernisieren. Jörg Naroska.
Sporthallen, Schwimmbecken und Außensportanlagen. Das IOC fordert von Olympia-Ausrichtern mindestens etwa 70 Trainingsstätten. Sollte Hamburg den Zuschlag erhalten, sollen sogar gleich 100 Sportanlagen in der Stadt modernisiert werden. Wir wollen nicht nur eine Sportparty für 4 Wochen, sondern einen Nutzen, der über Jahrzehnte bleibt, sagt Hamburgs Olympiaplaner Steffen Rühlke. Bei einer Präsentation im Haus des Sports wurden zahlreiche Sportanlagen in der ganzen Stadt als Trainingsstätten aufgelistet. Dazu zählen große Anlagen wie das Bildhallstadion in Bergedorf oder die CIO-Arena in Neugraben. Aufgeführt sind aber auch viele Dreifeldhallen in Schulen und Sportzentren von Hamburger Breitensportvereinen.